herzlich willkommen. Wir befinden uns in Folge 163 des Podcastes LK Jazz. Letztes Mal haben wir die Folgennummer nicht gesagt. Heute tun wir es wieder, um ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Genauso wie Kontinuität reinbringt mein wöchentlicher Stargast Pierre Lambert dort drüben an der anderen Seite der Starkstromleitung.
Ja, das bin ich. Ich begrüße dich, Felix Weigt.
Ja.
Auf der anderen Seite in Hamburg City, wahrscheinlich nicht ganz so heiß wie hier in Berlin. Berlin sehr heiß, man kann eigentlich nichts machen. Ich war viel im Kino, weil da ist klimatisiert. Ich freue mich. Also schön, dass du auch wieder da bist. Bist du gut drauf?
Ich bin natürlich gut drauf, wie jede Woche, weil wir sind natürlich abgefuckte Profis und wir würden ja nicht schlecht gelaunt in so einen Podcast starten, oder?
Nee.
Lass uns kurz übers Wetter reden. Hier diesig. Hummel, Hummel, diesig, in Hamburg diesig.
Ja.
Wir nehmen auf am Montag vor der Veröffentlichung.
Ja, ich habe es tatsächlich trotz der 40 Grad, die hier in Berlin gemessen wurden, abends noch in den Jazzclub geschafft auf ein halbes Set. Ich bin ja ein bisschen Kit Downs Fanboy und dachte, gut, wenn der spielt, dann gehe ich auch, setze ich mich selbst dann für ein halbes Set da rein. War sogar kälter als draußen, aber immer noch nicht auszuhalten. Deswegen bin ich dann auch wieder gegangen. Aber ja, sehr schön im Donau. Dann habe ich Fußball geguckt und da ist mir aufgefallen, wir müssen noch mal kurz über Nationalhymnen reden.
Ja.
Weil mein Gefühl ist doch, diese Stücke, diese Songs, die da vor Anpfiff immer aufgeführt werden, das ist doch eigentlich so ein bisschen immer ähnlich. Also alle so ein gleicher, eher westeuropäischer Marsch- und Orchestersound, oder nicht? Oder gibt es da mal was gänzlich anderes?
Müssen Sie mich jetzt reinarbeiten? Also wird es jetzt so eine richtig flippige Hymne, irgendwas Eurodance-mäßiges? Oder?
Nee, ich dachte nur, ist das nicht so eine Art musikalischer Kolonialismus? Also warum hört man jetzt nicht in Südamerika, ich bediene jetzt absichtlich ein paar Klischees, aber warum hört man da nicht mal eine Samba oder so? Oder Staccato, Gitarren und Trommeln bei den afrikanischen Teams und Jazz und Country bei USA und Kanada oder so. Und im asiatischen Raum gern was Pentatonisches. Also mehr Klischees wären doch in der Hinsicht weniger problematisch als die Behauptung, dass überall ein Marsch geblasen wird.
Okay, ja.
Ja, also fändest du das nicht abwechslungsreicher? So, ich fänd das total super.
Ach, so eine Hymne, ich weiß es nicht. Ich bin da emotionslos. Ich habe da auch gar keinen Überblick. Da müsstest du mir mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Kannst du mir mal so ein paar Hymnen aus dem Hut zaubern, dass ich da mal so...
Ist das nicht eine?
Rule Britannia.
Man muss aber aus voller Brust mitsingen können. Da muss man sagen, ist die deutsche Nationalhymne eigentlich nicht ganz so typisch. Die ist ja eher so getragen.
Ja.
Wobei es dann in der zweiten Hälfte schön nach oben geht. Da kann man einmal schreien.
Ja.
Ja, also ich würde sagen, eigentlich ganz authentisch, wenn man so will,
ja.
Weil wenig Action und etwas langweilig unterspannt und irgendwann kommt man so kurz mal aus sich heraus,
mhm.
Bei Blüh im Glanze.
Beziehungsweise Sarah Connor hat das ja vor einigen Jahren mal gesungen bei irgendeiner Champions League oder so und dann gab es einen Shitstorm, weil sie Brüh im Lichte gesungen hat.
Brüh im
Lichte. Das ist über 10 Jahre her, aber ja, ja.
Ja, aber sie hat es gut intoniert. Haydn hätte ihr verziehen, würde ich sagen.
Ich weiß auch gar nicht genau, wie die Reihenfolge ist. Es gibt ein Streichquartett von Joseph Haydn.
Ja.
Und da gibt es so einen Variationssatz, wo quasi immer dieses Thema kommt. Und dann gibt es verschiedene Varianten über diese Melodie. Und ich glaube, entweder davor oder danach hat man eine Melodie gesucht für die österreichische Hymne. Gott erhalte Franz den Kaiser. Und dann ist das erst später irgendwie zur deutschen Hymne geworden. Aber gefährliches Halbwissen.
Es ist der Franzl aus Sissi, der da besungen wird.
Also ich möchte empfehlen zum Weiterhören. Es gibt eine Folge vom HR2 Notenschlüssel, die sich mit dem Kaiserquartett beschäftigt. Und da könnt ihr das alles nachhören. Das ist da sehr gut erklärt. Ich habe es mal gehört und alles wieder vergessen. Also das wird da sehr lustig aufgearbeitet. Kleiner Anspieltipp. Wenn ihr jetzt diesen Podcast abbrechen wollt und stattdessen eine HR2 Hörprobe hören wollt, diese Hymnen. Also zwei Sachen fand ich jetzt toll bei der WM. Es gibt ja eine Hymne, die wird gegendert, ganz modern. Die britische Hymne, es hieß ja immer God Save Our Gracious Queen. So sind wir aufgewachsen mit Queen Elizabeth II. Und jetzt singen sie tatsächlich God Save Our Gracious King. Und
echt?
Ja, ist ja eigentlich auch logisch. Das hieß quasi vor kurzem für alle Briten, die Hymne nochmal neu lernen. Und dann gibt es ja aber auch Hymnen ohne Text.
Was?
Ja.
Warum singen sie denn immer alle mit?
Vielleicht machen die nur so.
Und fassen sich ans Herz.
Ich weiß gar nicht, ob das bei dieser WM schon vorgekommen ist, aber ich glaube, Japan hat eine Hymne ohne Text. Moment, gefährliches Halbwissen. Ist es nicht Japan? Ich habe es gerade gegoogelt. Spanien hat eine Hymne ohne Text.
Ja.
Bosnien und Herzegowina, Kosovo und San Marino.
Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, als Ecuador aufgespielt hat, dass der Text komplett losgekoppelt ist zu dem, was da musikalisch passiert. Also die Art und Weise, wie darüber mitgeschrien wurde, als wäre das ein anderes Stück, was halt auf die Musik drauf gesungen wird. Aber es kann natürlich auch mit den musikalischen Qualitäten der Fußballspieler zu tun haben. Die sind natürlich in Deutschland deutlich besser. Wenn da gesungen wird, ist natürlich alles rein intoniert. Wenn da, weiß ich, Woltemade oder wie sie alle heißen, loslegen. Die haben ja auch eine Gesangsschulung alle hinter sich, damit das alles einigermaßen in Tune ist.
Ja, haben wir vor 2 Jahren, glaube ich, mal gemacht. So ein längeres Segment über Fußballlieder. Könnt ihr nochmal nachhören.
Haben wir das gemacht? Müsste ich auch nochmal nachhören.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ansonsten, mir fällt es bei dieser WM so ein bisschen schwer, da so richtig reinzukommen. Hat nämlich was auch mit der Sendezeit der Spiele zu tun.
Ja, ist ein bisschen spät immer, ne? Und du bist ja auch früh müde.
Ich bin früh müde natürlich, als alter Mann. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an, kannst du dich noch an die WM 2002 erinnern? Die war in Japan.
In Südkorea.
Und Südkorea, ja. Genau. Und da musste man immer ganz früh die Spiele gucken. So mittags.
Das war eigentlich ganz gut. Genau. Ganz gut.
Jetzt aber spät nachts teilweise.
Ich dachte auch, wir machen uns oft ja Sorgen da über unsere rhetorischen Qualitäten hier, ja. Weil wir so dahergelaufene Möchtegern-Podcaster sind. Aber dann schaltest du irgendwie ZDF ein und dann kommt dir so ein akustischer Brei entgegen von einem als, sag ich mal, Profi-Experte deklarierten Ex-Spieler. Und da hörst du mal so, das ist doch so, über Stunden hinweg, Sebastian Schweinsteiger.
Ja.
Da kommt immer nur so eine nasale Breite.
Ja.
Und dann denke ich so, ey, Moment mal, das geht so nicht. Nur weil der mal gut gespielt hat, also dann möchte ich diesen Job aber auch haben, also bei der nächsten Jazz-Weltmeisterschaft. Also dann finde ich, hätten wir ihn eher verdient, weil wir haben uns jetzt hier wirklich in unserer Podcast-Schulung sehr bemüht gezeigt, irgendwie da auch eine rhetorische Entwicklung irgendwie durchzumachen. Und da hat man das Schweinsteiger das Gefühl, der musste das gar nicht machen. Der konnte einfach da hinsetzen.
Absolut. Ja, ich finde das, wie gesagt, das ist mir auch schon aufgefallen bei Sebastian Schweinsteiger. Ich finde das aber eigentlich ganz erfrischend. Da mal jemand, der so richtig normal redet, sag ich mal. Aber auch, ich erschrecke mich immer kurz, wer der so in der, der wird ja manchmal nur so zugeschaltet in der Halbzeitpause akustisch oder so und gibt dann nochmal seinen Kommentar. Und dann, man hat den Eindruck, andere Leute bekommen solche Stimmen, wenn sie eine leichte Rotweinschwere haben in der Zunge. Das möchte ich Sebastian Schweinsteiger natürlich nicht unterstellen.
Er könnte sich leisten.
Ja.
Seine sportlichen Leistungen liegen ja hinter ihm.
Ja. Also ganz toll. Ich bin großer Fan.
Ja, sehr gut. Ja, und wer ist bei Bob Dylan eingestiegen? Dein Lieblingsgitarrist Julian Lage. Hast du schon gehört?
Nee.
In der Band. Ja, spielt jetzt in der Band bei Bob Dylan. Hat einen Job. Das ist doch geil. Also ich wäre auch bereit mittlerweile für solche Gigs. Also wenn da draußen jemand ist, denke mal, du hast dann erstmal wenig zu tun mit Social Media und all so einem Kram. Musst dich nicht mehr so viel kümmern und so. Wenn du halt so einen Edeljob hast bei so einem Megastar, ruft mich gerne an. Ich bin auch mittlerweile bereit dafür. Auch bei Bob Dylan, ich würde da auch mitmachen.
Er ist quasi der Tour-Gitarrist, oder wie?
Ist er jetzt.
Okay, ja,
das wurde gut. Überall. Ich dachte, dein Social Media wäre voll von solchen News.
Ja, ich bin, ich habe leider nicht die Disziplin, so viel Zeit bei Social Media zu verbringen. Ich weiß, ich müsste das eigentlich.
Ja, naja, aber eigentlich muss man mal wie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen für Social Media. Ne? Das ist etwas, was man oft so denkt. Man liegt so abends irgendwie rum und denkt so, ich brauche einfach ein bisschen mehr Zeit für mich und mein Handy. So, es ist einfach zu viel Zeit irgendwie am Buch oder im Jazzclub oder im Kino oder so. Ich möchte eigentlich wieder ein bisschen mehr am Handy sein.
Aber das finde ich gut, wenn so Jazzer dann Jobs bei so eher Folk- und Singer-Songwriter-Musikern haben. Ist ja eine lange Tradition. Larry Goldings spielt ja zum Beispiel Orgel bei James Taylor.
Ist es so?
Ja, der ist quasi, glaube ich, weiß nicht, ob aktuell immer noch, aber der ist der Live-Tour-Keyboarder und Organist. Und natürlich Steve Gadd bei Simon & Garfunkel.
Bei allen gespielt, ja.
Und natürlich eine ganze Menge Jazzer bei Joni Mitchell natürlich.
Ja.
Jaco Pastorius, Wayne Shorter, Michael Brecker, glaube ich auch. Herbie Hancock.
Ja, dann Lion Mace, könnten wir natürlich jetzt auch
sämtliche,
ja, Lion Mace ist tot, aber.
Nee, spielte bei Joni Mitchell.
Könnten wir natürlich sämtliche Jazzmusiker bei Sting durchgehen.
Genau, ja, natürlich.
Ja.
Ja, und ja. Aha, und da hat jemand den Doppelschnapp gemacht bei Sting. Denn Bassist Daryl Jones hat er bei Miles gespielt früher, dann zu Sting und jetzt seit, glaube ich, seit den 90ern bei den Rolling Stones.
Ja.
Ja. Das ist ein Gig, oder?
Ja, die sind ja jetzt auch wieder unterwegs, habe ich gestern in den Tagesthemen gesehen. Da wurde gesagt, dass Mick Jagger, der schreibt gerne die Songs am Computer und kennt sich recht gut aus mit dieser ganzen Software und so, Drumcomputer und alles, das macht er dann alles. Und dann muss er immer rüber zu Keith Richards.
Ja.
Der weiß noch nicht mal, wie E-Mail geht.
Ja.
Da muss er immer vorbeifahren. So, der hat eine Landline, Festnetz. Gut,
super.
Ja, das finde ich auch gut. Und der kennt sich mit gar nichts aus und nimmt dann seine Gitarre in die Hand und sagt so, da könnte man noch das und das machen. Aber der macht sonst nichts außer Gitarre spielen. Und so, das ist nicht einfach alte Schule.
Ja.
Auch nicht schlecht. Während Mick Jagger mit der Zeit gegangen ist.
Ja. Ich glaube, Mick Jagger wollte aber auch in der Geschichte der Rolling Stones immer so ein bisschen moderne Trends reinbringen. Also
ja.
Ich glaube auch so dieses, die Rolling Stones Disco-Phase und so, das ist alles eher so auf
Mick Jagger.
Eher auf Mick Jaggers Mist gewachsen.
Ah, dann ist auch das neue KI-Video der Rolling Stones wahrscheinlich auf seinen Mist gewachsen, denn da sind sie auf einmal alle wieder jung.
Oh Mann, ich bin wirklich der schlechteste Musikpodcaster der Welt. Ich habe das alles nicht gesehen. Aber erzähl mal.
Ich muss nur einmal die Tagesthemen sehen und bin wieder voll drin. Naja.
Aber sag mal, also wir brauchen jetzt für dich einen Job bei Bob Dylan. Wer ist denn der deutsche Bob Dylan, der dich anhören Niedecken. Könnte? Wolfgang Niedecken, okay.
Ja.
Und
ja.
Sonst?
Irgendwie? Wer spielt denn da gerade? Wer ist da gerade? Wer hat den Gig?
Finden wir raus. Okay, da möchtest du mitspielen. Gibt es da sonst eine Alternative? Andreas Gabalier oder so? Ist das...
Ich finde ganz sympathisch den Florian Silbereisen. Den habe ich neulich auch kurz in einer Schlagershow gesehen. Da hat Nena gespielt. Das Lied Alles ist gut, weil sie sich ihre Zuversicht nicht nehmen möchte. Ganz schönes Lied.
Ja.
So, positiv, gute Laune. Und da kam dann Florian Silbereisen auf die Bühne, um sie zu begrüßen, weil er hat den Abend moderiert. Und ich dachte, irgendwie ist der hat eine gute Energy. Und hat dann auch gleich so angestimmt, nämlich was möchte man, wenn Nena auf der Bühne ist, was möchte man eigentlich von ihr hören?
99 Luftballons.
Ja, natürlich. Und dann hat er so das Publikum dazu animiert, das erstmal sozusagen sie aufzufordern, musikalisch dieses Stück jetzt anzustimmen. Und es hat funktioniert. Und er hat dann so ein schönes Vibrato. 99 Luftballons. Und an das hat alle total mitgerissen. Und dann haben sie Nena quasi musikalisch sie angefleht, dieses Lied zu singen. Und sie hat sich natürlich drauf eingelassen und hat ihren alten Hit auch noch gespielt.
Ja.
Weil wer hätte es gedacht, dass sie den auch noch im Petto hat. Also es war natürlich eine totale Überraschung.
Na klar, super. Ja, aber so einen Hit braucht man erstmal. Und wir brauchen für dich jetzt auf jeden Fall, wir brauchen einen Sideman-Job für dich. Bei einem...
Nena auch nicht schlecht.
Nena auch nicht
schlecht. Die hatte auch einen Keyboarder da.
Ja, den kenne ich.
Also ich meine, ich spiele ja nicht so gerne Keyboard. Ich möchte ja lieber irgendwie ein akustisches Instrument spielen.
Ah, okay, das fällt schon dünn. Aber
ja,
gut.
Ja, das ist also irgendwie ärgerlich, dass ich da so ein bisschen...
Also wenn ihr einen fetten Sideman-Job habt für einen Lambert, wo er nur akustisches Klavier spielen muss... So ungefähr so, sagen wir, im Bereich Bob Dylan, dann bitte meldet euch. Ja, genau. Das muss doch möglich sein.
Das muss eigentlich möglich sein.
Ja. Sollte kein Problem sein.
Also, ich sag dir ein Geheimnis jetzt, was hier in Berlin passiert, die Leute geben ihren Kindern wirklich merkwürdige Namen.
Ja.
Aber auch mal ganz schöne Namen. Und es gibt ja Jazzfans tatsächlich unter den Leuten, die noch willig sind, Kinder zu bekommen. Es gibt sie noch.
Ja.
Und ich habe jetzt von einer jüngeren Person gehört, die heißt Eric Dolphy mit Vornamen. Eric Dolphy Schmidt.
Eric Dolphy Schneider, perfekt. Ja, sehr gut.
Ja.
Warum nicht?
Ja, gibt ja auch Leute, die nennen ihre Kinder Lennon oder McCartney mit Vornamen und so. Das gibt's auch alles in Berlin. Ich habe da ganz gute Übersicht drüber. Es ist mir alles schon untergekommen.
Ach, okay, dann ist der Nachname ist dann der Vorname quasi.
Ja, ist ja in Eric Dolphys Fall auch der Fall.
Eric.
Also Dolphy ist der Vorname.
Aber der
mit Bindestrich.
Aber also so ein bisschen wie Kai Uwe, Eric Dolphy.
Ja. Okay. Eric Dolphy, genau. Jetzt haben wir's. Genau.
Ja. Ja. Oder man verbindet das mit so einem Deutschen, also sowas wie Jan Dolphy oder Kai Dolphy. Kai Dolphy Schneider.
Kai Paul Desmond.
Ja, gut. Wobei, natürlich, das ist doch bei Bob Dylan auch so, der hat ja zwei Vornamen quasi. Also der heißt eigentlich Robert Zimmermann. Und Dylan kommt ja, weil er großer Fan des Autoren Dylan Thomas ist, der auch schon zwei Vornamen hat, Dylan und Thomas. Und dann hat er sich Bob Dylan genannt. Es wäre nur konsequent, sein Kind jetzt Bob Dylan Weig zu nennen oder so.
Man kann es ja auch einfach umdrehen, wie Elton John.
John Elton.
Ja, genau. Ja. Ich habe mir ja auch mit Lambert einen Nachnamen als Vornamen.
Also wenn du aber, dann weißt du wirklich, du hast es geschafft, wenn du jetzt bald bei der Kita-Anmeldung in Neukölln der kleine Lambert.
Ja.
Lambert Müller. Ja. Zur Kita-Besichtigung kommt.
Genau. Ja, was können wir davon lernen?
Was können wir davon lernen? Kreative Namensgebung vielleicht oder so?
Ja, das kann man vielleicht so von den Leuten lernen, die, sag ich mal, popmusikalisch interessiert sind. Dass sie halt ihre Helden für so wichtig erachten, dass sie ihren Kindern geben würden. Also würde ja jetzt bei Klassik-Fans wahrscheinlich nicht passieren. Also, dass man irgendwie sein Kind Mozart mit Vornamen nennt oder so. Wohl, ich habe neulich von jemandem gehört, der heißt tatsächlich auch Sokrates. Nee, Platon. Platon mit Vornamen.
Ja.
Das ist jetzt nicht Musik. Aber so, ich habe noch nie von jemandem gehört, der Mozart mit Vornamen heißt. Oder
so. Aber ich glaube, dass man sein Kind Amadeus nennt, ist jetzt nicht so, wäre jetzt nicht so abwegig.
Ja.
Oder? Weiß ich nicht. Es ist aber tatsächlich so, das ist mir wirklich erst aufgefallen, als ich Wagnerianer wurde, dass ja jemand wie Sigmund Freud wahrscheinlich benannt ist nach Sigmund aus der Walküre. Also das heißt schon zum Beginn des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts waren das dann zum Beispiel Namen aus einer Wagner-Oper, die inspirierend waren. Also wenn man sein Kind heute Billie Eilish nennt oder sowas, ist das eigentlich in bester Tradition. Also man könnte da fast mutig sein und Kinder nach Popstars oder Filmfiguren benennen. Warum nicht?
Ja, meine Eltern waren halt total großer Fan von Queen.
Ja.
Und von einem Highlander.
Ja.
So ist das gekommen.
Ja, deine Brüder heißen Terminator und Conan. Oder wie? Ja,
genau. Soll ich mal wieder gucken, Conan der Barbar?
Ja.
Guter Film eigentlich.
Sehr guter Film. Kommt, glaube ich, ein Remake oder so. Oder ein Sequel.
Jetzt gab es auch Masters of the Universe.
Ja.
Gibt es im Kino.
Ja, du warst im Kino. Erzähl uns aus dem Kino. Ich krieg ja nichts mehr mit.
Ja, Backrooms geguckt, ne? Das muss man wahrscheinlich gesehen haben. Da denke ich auch manchmal, das ist eine Frechheit, weil das ist so ein ästhetisch ausgeklügelter Film. Da geht es um so Hinterzimmer, ein riesengroßes Labyrinth an gelben Hinterzimmer, die alle so büromäßig eingerichtet, aber irgendwie ein bisschen komisch.
Ja.
Also alles so ein bisschen merkwürdig. Teilweise ein Stoppschild mit falsch rum Stopp geschrieben und so. Und alles so, da versinken die Möbel so in den Boden und so. Das ist sehr unheimlich. Und dieses Gelb macht es auch sehr, 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 sehr unheimlich. Ja. Und ich dachte so, das ist eigentlich eine Frechheit, weil der Typ, der das gemacht hat, ist 21. Was hast du denn mit 21 gemacht? Ich habe auf jeden Fall nicht gedacht, ich könnte jetzt mal richtig geilen, also ich wäre in der Lage, so richtig geilen, ästhetisch ausgeklügelten Film zu machen. Wie denn?
Naja, das ist aber doch eigentlich, ich glaube, das ist ja ganz gut mit diesen Liminal Spaces, nennt sich das, glaube ich, bei Backrooms. Also diese verlassenen Orte, das ist ja so ein Trend im Horror. Ich glaube, der Film war auch relativ günstig. Da kann man mit einer einfachen Set-Idee da, glaube ich, ganz gut was machen. Ich erinnere, das ist ja in bester Tradition, ich erinnere da an den Film Blair Witch Project.
Ja.
Auch sehr günstig produziert.
Stimmt.
Und kannst du dich noch erinnern an Cube?
Na klar.
Genau, bei Cube, da sind die Leute in so einer Art Science-Fiction-Labyrinth gefangen, das nur aus so Würfeln besteht. Und die Würfel sehen aber alle gleich aus. Das heißt, man musste nur ein Set bauen. Und das konnte man dann immer wieder benutzen.
Genial, da haben die drei Filme von gemacht.
Ja.
Eigentlich, die sind alle gut.
Cube, Hypercube und Cube 3D, glaube ich, ne?
Cube Zero.
Ja, Cube Zero, genau.
So wie ja, das handelt dann von den Leuten, die die Kubusse beobachten.
Ja.
Die aber auch in so einem Ding, ähnlich im, also in so einer Art Büro gefangen sind.
Ja.
Und selber eigentlich auch da nicht rauskommen und so. Das merkt man dann später. Man denkt erst so, das sind diejenigen, die quasi diese ganzen Fallen auslösen und so.
Ah, ja.
Stimmt auch, aber letztlich sind die genauso gefangen im System wie...
Hab ich komplett vergessen. Ich glaube, ich habe den auch gesehen.
Gefangen.
Ich mache mir mal kurz eine Cube Zero auf. es gab doch auch vor ein, zwei Jahren mal so ein... Oder nee, ist schon länger her. Es gab mal so einen Netflix-Horrorfilm. Oder was heißt Horror? Wo jemand mit einem Fahrstuhl über so immer gleiche Gefängniszimmer fahren musste. Und das auf die, in der Mitte dieses Fahrstuhls war irgendwie das Essen, was so geteilt wurde unter den...
Wo das Essen drin war, genau. Der Schacht.
Der Schacht. Auch ähnliches Beispiel, ne? Einfache, klare, visuelle Idee. Sehr gut.
Ja. Wobei man natürlich auch mit CGI so viel machen kann. Auch mittlerweile, das kostet ja auch nicht so viel, glaube ich. Das wird dann ausgelagert. Clickworker machen das dann für dich. Ich habe in der Filmanalyse gehört, dass es bei den Backrooms auch so gemacht wurde. Also wurde tatsächlich viel Auslegeware irgendwo reingelegt in irgendwelche Hallen und so. Also ich glaube, viele Quadratmeter, Hektar wurden da gelb ausgelegt. Aber dann, da wo es halt irgendwie total absurd wird und man so riesengroße, weil die Zimmer sind wirklich teilweise echt absurd, so mit riesengroßen Schächten auch drin und so. Und dann kommt dann auch CGI zum Einsatz und so. Deswegen, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so teuer. Also ich kann es dir vielleicht auch einfach was überlegen und dann macht das schon irgendwer für dich. Das muss man gar nicht so viel Geld ausgeben. Das heißt, an alle 21-Jährigen da draußen, macht ruhig eure Filmchen. Das ist jetzt eigentlich möglich, glaube ich. Ist nicht so teuer. Kann man das irgendwie machen.
Ja, können wir mal kurz über KI reden, weil ich habe was beobachtet. Und zwar, ich muss ja sagen, ich habe ja eigentlich so einen leichten KI-Ekel. Ich weiß noch, dass als es losging, dass so bei Instagram oder sowas so KI-Content kam, ist jetzt schon so ein paar Jahre her, so irgendwelche Videos, habe ich das immer tatsächlich sogar so extra blockiert, weil ich das nicht sehen wollte, weil mich das wirklich irgendwie so, diese irgendwelche gemorften Menschen oder sowas oder steht da sowas. Genau, mittlerweile, jetzt sind diese Videos alle wiedergekommen. Meine Sehgewohnheit hat sich irgendwie so angepasst und keine Ahnung, ich stelle das jetzt auch gar nicht mehr groß in Frage oder es schockt mich nicht mehr oder sowas. Nur jetzt war natürlich irgendwie eine Frage der Zeit, was machen die Leute mit diesem ganzen KI-Videoprogramm? Und jetzt ist mir neulich bei, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal hier erzählt, aber jetzt ist mir neulich bei YouTube in meinen YouTube-Algorithmus was reingespult worden, nämlich so Star Wars Fanfiction-Videos. Hast du das schon gesehen? Das ist so, das ist so ein eigenes riesiges Segment. Es gibt irgendwie wirklich viele Leute, die so super viel geklickte Star Wars Fan-Videos machen. Und zwar erzählen die dann so Geschichten aus dem Star Wars Universum. Also was hat Darth Vader zwischen Episode 3 und 4 gemacht? Ja. Oder solche Sachen. Und das Interessante ist, genau, ich dann klicke ich da mal rauf, so als so, keine Ahnung, Star Wars sozialisierter Millennial.
Da gibt es ja auch wahnsinnig viel im Internet zu entdecken zu diesem ganzen Thema Fanfiction in Bezug auf den LK. Also die Leute denken sich ja auch die lustigsten Dinge aus, was wir so in unserer Freizeit alles machen, wie wir uns nach Gigs umgucken, wo wir überall Audition spielen bei Florian Silbereisen und solche Sachen, wie das dann läuft. Ja. Und so kann man sich mal reinlesen im Internet, da gibt es wirklich endlose Geschichten über uns. Das ist total schön.
Ja. Teilweise auch ein bisschen.
Aber auch teilweise etwas zotig.
Ja, also manche Leute
stellen sich da auch wirklich komische Dinge vor.
Das heißen und, wir nicht gut, ja.
Interpretieren da wirklich die merkwürdigsten Dinge in unser Intimleben hinein, was wir nicht bestätigen können, natürlich.
Naja, auf jeden Fall diese Star Wars Videos, wo ich sagen muss, okay, wirklich schon beeindruckend. Also diese Fan-Videos sehen besser aus als die rein modulierte Prinzessin Leia in Rogue One war das, glaube ich. Ist aber auch schon fast 10 Jahre her wahrscheinlich, ne? Also tatsächlich doch beeindruckend. Ich dachte, okay, alles klar, hier haben wir einen Anwendungsbereich für KI-Videos, Fanfiction. Genial.
Ja. Ja, das ist doch super, weil es gibt wahnsinnig viel Drehbücher dazu. Zum Beispiel die meistgeschriebenen Fanfiction für Astrid Lindgren sind für Bullabü geschrieben worden. Und das wäre doch einfach zu umzusetzen. Also wenn du einfach mittlerweile nur noch so ein Drehbuch in so eine KI geben musst, so ist es doch auch super. Also weil mich würde das auch interessieren, was Lasse und Bosse irgendwie im gehobenen Alter machen. Kommen die eigentlich noch unter? Geht der Hof pleite? Werden die so... studieren die BWL, was ist denn eigentlich los bei denen und so. Und ich habe eigentlich keine Lust, das zu lesen, ich möchte es sehen. Ja. Weil die Ästhetik ist wunderschön da im Wald.
Ich glaube, da steckt trotzdem noch relativ viel Arbeit hinter, diese KI-Videos zu machen, weil du quasi, du promptest dir wahrscheinlich einen Ast und dann musst du immer noch ganz normale alte Nicht-KI-Schnitt- und Bildbearbeitungssoftware benutzen. Aber es ist irre, dass das geht und dass das kommt. Kleiner Service-Hinweis. Du machst dir ja die Mühe, öfter mal für den LK Jazz so ein kleines KI-Bild zu generieren.
Ja.
Und ich habe, wie gesagt, diesen leichten KI-Ekel und roll dann auch manchmal mit den Augen, manchmal schmunzel ich ein bisschen, aber denke, ist bestimmt gut für die Promo. Dann,
naja, geht so.
Ja. Jetzt hast du, muss ich mal sagen, jetzt hast du letzte Woche für die letzte Folge ein Bild gemacht, wo du uns so als Hipster moduliert hast. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich schallend gewirrt. Weil das ist ja wirklich sehr, sehr gut gelungen. Gut gepromptet.
Mit dem Rennrad und so.
Ja, ja.
Ich alles drin. Irgendwas fehlte da noch. Ich habe es dann gesehen und dachte so, mir fiel noch einiges ein, was da irgendwie noch fehlte an Dingen, die wir auch den Hipstern zugeschrieben hatten. Deswegen, ich war nicht ganz zufrieden. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber ich dachte so, es wäre noch besser gegangen. Aber ich will ja auch immer nicht diese Plus-Abos abschließen. Deswegen habe ich, glaube ich, so 1-2 Versuche.
Ja, ach so,
und dann muss man erstmal wieder einen Tag warten und so. Dann das ist es dann halt.
Aber du schreibst dann so einen richtig langen Prompt, wo steht, Felix isst ein Avocado-Toast und
Nee, ich glaube, ich habe das zusammengefasst, also wo das ungefähr stattfinden soll, in so einem Hipster-Café. Es soll ein Rennrad im Hintergrund stehen, es soll irgendwie IPAs soll eine Rolle spielen.
Kimchi
und Avocados.
Ja.
Und was irgendwie, genau, Schnurrbärte sollte man so geben, ich soll die Maske aufbehalten. Erst hat er mir die Maske entfernt, mir auch so ein Schnurrbart gegeben und also Moment mal. Dann Flanellhemden hat er automatisch gemacht. Ja. Das fand ich gut. Also die ist ja nicht doof, die KI. Die weiß dann ungefähr, worauf ich hinaus will. Hochwasserhosen hatten wir auch gehabt.
Ja.
Skinny Jeans und so, genau. Und irgendwas fehlte da noch, wo ich dachte so, ärgerlich, jetzt fällt es mir aber auch nicht ein. Ja, das war ganz lustig. Aber das ist ja auch das Geile bei der höchsten Eisenbahn, wenn ihr jetzt irgendwie euch vielleicht nächstes Jahr auflöst oder so. Dass man einfach der KI sagen kann, so, nee, aber da kommt trotzdem noch ein Album und das mach einfach so das nächste und so, dass es halt die Eisenbahn nie sterben wird, einfach dank der KI, oder? Ist doch super.
Nee, die Leute können ja Eisenbahn-Fanfiction dann auch drehen mit KI-Videos.
Ja, und wenn die dann genauso gut ist, ist doch klasse. Dadurch bleibt euer Sound über Generationen hinweg erhalten.
Na, aber mal ganz ernst, das ist ja was ich noch nicht so richtig beobachtet habe. Also das ist ja mal interessant, finde ich, wenn so eine neue Technologie in die Welt kommt, dass man sich so am Anfang vorstellt, oh ja, geil, und dann können wir uns endlos viele Rolling Stone Songs prompten und dann gibt es immer wieder neue Rolling Stones Lieder. Aber das ist doch irgendwie bisher nicht so richtig passiert oder kriege ich das nur nicht mit?
Doch, ich glaube, da gibt es auch sehr prominente Beispiele schon, die Furore gemacht haben von Drake und so, keine Ahnung, irgendwelche Features, die dann irgendwie rausgehauen wurden. Ich meine, und dass es irgendwelche KI-Bands gibt, gut, das ist ja klar, aber du meinst halt, dass die sozusagen die Rolle einnehmen für Drake und so. Das gibt's aber auch schon. Also es gab solche Skandälchen, gab's auch schon.
Nee, ich meine ganz speziell, es gibt so ein Bedürfnis, ach Mann, Elvis ist tot, ich würde so gern einen neuen Elvis-Song hören. Ja. Es ist noch nicht so richtig ein Ding, oder? Also ich kriege nicht mit, dass irgendwie eine Kultur entstanden ist, um, was weiß ich, jetzt stetig neue Releases von Elvis aus der KI.
Aber haben die nicht bei den Beatles irgendwie dann noch zuletzt auch so einen Song rausgehauen, den sie zu Ende gemacht haben mit solchen Tools? Weil es dann nur so eine Demo gab?
Ja, aber das ist ja was anderes. Ich meine nicht, dass man irgendwo die Stimme von John Lennon irgendwie nachmoduliert oder sowas in der Produktion und das quasi KI als einfach ganz normales Arbeitshilfsmittel nimmt, um irgendein zu einem Ergebnis zu kommen, sondern quasi dieses Bedürfnis, gepromptete Songs von seinen Lieblingskünstlern zu hören.
Ja.
Ich kriege das
vielleicht
nicht mit. Keine Ahnung.
Geben das die Künstler auch nicht zu,
ja,
dass die das einfach zulassen.
Dann müsste man dann ja eigentlich merken, wieso bringt dieser Elvis schon wieder was Neues raus? Ich dachte, der ist tot in Graceland.
Ja, also diese neuen Rolling Stones Songs, das ist wirklich interessant, kannst du mal reinziehen. Das klingt jetzt nicht so, als wäre das eine alternde Rockband. Also da singt der dann auch immer wieder so ganz hoch und so.
Ja.
Musst du mal reinziehen. Das ist irgendwie schon so ein bisschen so das Gefühl von so, ja, seid ihr das wirklich? Oder wurde dann nachgeholfen? Und dann halt auch so offensiv damit umzugehen, dass man da im Video dann auch quasi in jugendlicher Pracht auftaucht.
Ja.
Also vielleicht sind die Rolling Stones da schon wieder Vorreiter und sagen die, nö, wir prompten hier schon und gehen halt noch auf die Bühne dann mit dem geprompteten Material. Ja. Könnte ja sein.
Ja.
Und der behauptet nur, Keith Richards hätte gar keine KI. Wahrscheinlich sitzt er die ganze Zeit dann am Suno.
Könnte sein, ich weiß es nicht. Ich kriege es nicht so mit, aber vielleicht bin ich einfach nur nicht in der richtigen Bubble. Also ist ja interessant, mal immer alle paar Monate drüber zu reden. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sich da groß was verändert hätte, dass irgendwie diese Musikgenerierungssoftware in meiner Arbeitspraxis irgendwie eine größere Rolle spielen würden.
Ja.
Kannst du da irgendwas berichten?
Also ich höre von Leuten, die so dieses klassische Co-Writing machen, diese Art der Produktion mit so Popstars oder Pop- oder Leuten, die es gerne sein wollen, dass da teilweise tatsächlich mit so Demos angekommen wird oder in der Session gesagt wird, pass auf, ich prompte das mal kurz. Ich habe hier so eine Melodie, wird Suno benutzt und die Melodie wird dann sozusagen ausproduziert und dann wird gesagt dem Produzenten, hier, Suno hat das gemacht, vielleicht dient das als Inspirationsquelle. Und das ist für ältere Leute natürlich ein totaler Affront, während die Kids sagen, so kann man einfach machen.
Ah ja, okay. Na gut, ich bin, wie gesagt, ich kriege das nicht so mit. Ist aber interessant zu hören. Erzählt uns doch auch mal eure Erfahrung damit.
Ja, das ist ja leider aber auch nicht so was, also ich habe ja gedacht, die Jazzmusik, die ist nicht promptbar und ich glaube, das ist mittlerweile, ist da keine Musikrichtung mehr von sicher. Wäre ja schön, wenn man da jetzt sagen könnte, ah, das könnten wir von der Klassik oder von der Jazzmusik lernen, dass sich dann eine Musikkultur entwickelt hat, die sich quasi nicht ersetzen lässt. Ich glaube, dieses Narrativ lässt sich mit Blick in die Zukunft nicht mehr so richtig aufrechterhalten. Ja. Schön wär's. Genau, wir fangen schon wieder an, über die Popmusik zu lästern. Vorhin, ja, da wird schon wieder Suno benutzt und so alles. Ich glaube, ich habe das, glaube ich, in diesem Podcast auch schon gesagt zu Anfang, als KI irgendwie so Thema wurde.
Ja.
Ja, wir sind da doch sicher und so. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss da meine Meinung revidieren.
Gib mir doch mal ein Beispiel aus der Praxis. Also meine große Theorie ist ja, und da bitte gib mir auch da Gegenbeispiele, meine große Theorie ist ja, dieses ganze Thema KI ist irgendwie heißer gekocht, als es gegessen wird. Aber
es werden täglich die Hälfte der Uploads, die stattfinden, sind KI-generierte Musik oder noch mehr, keine Ahnung.
Ja, also, ich höre auch immer diese Zahlen. Ich habe nur immer nicht den Eindruck, dass ich diese Musik dann auch irgendwo höre.
Ja, ich glaube, du bist ja auch nicht der klassische User, der irgendwie einfach laufen lässt und so.
Okay.
Das machen ja schon recht viele Leute und da wird das dann reingespült. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle und hängt dann auch damit zusammen, dass halt die Zahlen bei den Künstlern, den echten Menschen, dann runtergeht. So, weil halt sie konkurrieren müssen mit diesen Songs, die teilweise dann ja auch auf die Playlist gespült werden, je nachdem, wie sie, also die werden ja teilweise auch dann promotet und solche Sachen. Oder irgendwie Playlist-Pitching findet dann doch irgendwie statt. von Menschenhand oder von einem Bot, I don't know. Aber deswegen, das wird's ja auch schon mitbekommen haben, dass da Künstler drunter leiden, dass so die Zahlen auch schon mal besser waren im Streaming-Bereich.
Genau, nur da weiß ich nicht, sind die Zahlen einfach nur woanders?
Ja.
Das ist aber schwer verlässlich.
Das kann so sein, aber also, wie gesagt, die Allgemeinheit, wenn die darüber berichtet, sagt immer, das hängt damit schon zusammen und so. Na klar, also bei anderen Leuten funktionieren die Zahlen auch noch, bei Harry Styles oder so, ist ja klar.
Ja.
Aber es ist ja einfach eine leichte Rechnung. Also du musst halt einfach mit viel, viel mehr Krams konkurrieren.
Ja.
Auch im Streaming-Business an Krams, der halt nicht menschengemacht ist, der halt einfach da ist und täglich da hochgeladen wird. So. Ist halt so.
Ja. Ja. Wie gesagt, es kommt nicht bei mir an. Ich habe aber was anderes gemerkt, weil du gerade sagtest, das könnte man sich ja beim Jazz abgucken, das Unpromptbare. Ich habe den Eindruck, die Rock- und Popmusik hat sich was anderes abgeguckt beim Jazz. Nämlich, es ist ja wieder Festivalsommer.
Ja.
Und ich weiß noch, wie so in meinem Aufwachsen ist immer quasi so eine gewisse Arroganz der Popper oder der Pop- und Rockmusikfans gegenüber dem Jazz gab, von wegen, das bei euch im Jazz, das ist ja alles so all und diese Grentnermusik und so. Mhm. Und wir sind ja so flippig und zeitgemäß. Wenn ich in die Line-Ups gucke von großen Festivals, Hurricane, Rock am Ring, habe ich den Eindruck, das ist eigentlich mittlerweile wie bei so einem Jazz-Festival, dass man da einfach so ganz alte Bands auf die Bühne rollt. Also der Unterschied ist, ich will damit sagen, der Unterschied ist gar nicht mehr so groß.
Also du meinst so der Unterschied zwischen den Foo Fighters und Herbie Hancock?
Genau. Ich dachte nur neulich, ich ging vorbei an einem Plakat, ich glaube für Rock am Ring oder sowas. Und da sah ich dann, wer spielt denn dieses Jahr 2026 beim Rock am Ring oder spielte? Iron Maiden, die sind irgendwie 100. Limp Bizkit.
Aber die haben ein eigenes Flugzeug.
Ja, auch irgendwie, was weiß ich, 60 plus. Linkin Park, Toten Hosen. Also und da ist ja Materia mit, was weiß ich, irgendwie in seinen 40ern wahrscheinlich noch einer der Jüngeren.
Ja.
Wo ich so dachte.
Gut, aber dass die Toten Hosen jetzt nochmal ran müssen, bevor sie aufhören, ist ja wohl klar.
Also da dachte ich nur, interessant, also das hat jetzt mit Festival für junge Leute nichts zu tun, weil dann stolperte ich nämlich neulich irgendwie wieder über diesen legendären letzten Auftritt von Jimi Hendrix bei diesem Fehmarn Love and Peace Festival.
Ja.
Und da muss man sagen, da war Ginger Baker damals mit seiner Gruppe Ginger Baker's Air Force, also Ginger Baker Schlagzeuger von Cream, oder?
Ja, so ist es. Das ist ein Schlägertyp, ne? Der haut gerne mal.
Ja, der war mit 31 Jahren eine der Dinos auf diesem Festival.
Ah, okay.
Ja, Jimi Hendrix natürlich, 27, wissen wir. Und dann aber auch so junge Talente wie Rio Reiser mit 20 oder Rory Gallagher mit 22 Jahren, wo ich dachte, okay, das hat sich komplett gewandelt.
Aber vielleicht sind das auch diese Festivals, weil neulich postete Albrecht Schrader, liebe Grüße, in die Story was hinein von so Festivals, wo kein einziger Name ihm und mir dann auch nicht bekannt vorgekommen wäre.
Ja.
Und dann hatte ich auch so geschrieben, meinte, es kann ja sein, dass es KI ist oder gepromptet ist, dass es so ein Gag ist und so. Und dann hat er zurückgeschrieben, nee, es hat sich jemand gemeldet, der eine Band davon kennt.
Ja, gut. Gut, ich glaube, das sind aber auch dann so teilweise so stilistische Festivals, wo man dann, wenn man nicht in EDM oder, keine Ahnung, Metal ist, dann wird das schwierig.
Ich war neulich in Eggersdorf, ich habe mal so eine Nacht im Speckgürtel von Berlin verbracht und dann sehe ich da so ein Festivalplakat und da steht da so Limp Bizkit, Metallica und ich denke so, krass, die kommen hier alle nach Eggersdorf. Aber das waren halt alles so Coverbands.
Ja, genau. Das fällt mir aber vor allen Dingen in der Brandenburger Provinz auf, dass man da sehr oft plakatiert sieht, irgendwie so Coverbands. Finde ich gut.
Ja, aber da wird gar nicht mehr mit den Namen dieser Bands geworben, sondern halt wird einfach Metallica hingeschrieben. Und dann steht da so The Music of Klein.
Ja, ist doch gut.
Ich hätte mir fast ein Ticket geholt, weil ich dachte, geil, in Eggersdorf kann ich Metallica sehen.
Ja, hättest du mal machen sollen. Ja. Ist doch super, auch eine schöne Coverband. Also, aber dann, genau, wenn ich jetzt aber gucke, zum Beispiel beim Elb Jazz Festival dieses Jahr, haben wir natürlich Tom Jones, auch steinalt, Jamie Cullum, auch, ja, etwas älter, Incognito, Gogo Pinguin, NDR Big Band, Bad Plus. Ich habe das Gefühl, ja gut, das sind schon auch ältere Bands, aber die sind jetzt irgendwie nicht erschreckend älter als die Bands, die irgendwie auf einem Hurricane oder Rock am Ring spielen.
Ja.
Also, was ich nur damit sagen will, es war noch nie so leicht, als Musiker zu altern, wie heutzutage.
Also das könnten die Musiker von den Jazzmusikern lernen?
Das haben sie, glaube ich, schon von den Jazzmusikern gelernt. Das auch. Ja. Also die Rockmusik gerade, die geht so ein bisschen in ihre nächste Phase, also in die museale Phase. Eine Phase, in dem der Jazz, sagen wir, ich würde mal sagen, so seit den 80ern, so mit diesem wo so ein bisschen dieses Bob-Revival losging, so um Wynton Marsalis, so die Young Lions, die so ausgewiesen traditionalistisch spielen. Das hat sich ja seit heute nicht geändert. Das ist quasi der Jazz so ein bisschen seine allzu enge Verbindung zum Zeitgeist verloren hat. Und mir kommt es so vor, als sei das in der Rockmusik jetzt auch wirklich, wirklich so weit. Man geht einfach ganz normal zu so einem Festival, weil man Iron Maiden sehen möchte.
Ja.
Und auch das, was weiß ich, das Line-Up, das hier in Hamburg im Stadtpark spielt im Sommer oder so, das ist, ich sehe da einfach überall diese sehr alten Bands. Und das ist doch eigentlich eine schöne Entwicklung.
Das ist eine schöne Entwicklung. Weiß ich nicht. Ich habe das einfach wiederholt. Ich muss mir da noch eine Meinung bilden, die trage ich nach. Aber ich wollte dich eigentlich fragen, wie ist denn das eigentlich so in der Klassik? Weil da haben wir es ja, das ist ja so, das ist ja etwas unentschlossen, weil da haben wir sehr alte Komponisten. Ja. So, die wachsen ja nicht nach so richtig, beziehungsweise die finden in diesem Side-Hustle der neuen Musik statt, die irgendwie nicht so richtig stattfindet.
Ja.
Aber trotzdem, die Interpreten sind ja auch immer jung und flippig. Also oft auf jeden Fall. Die wachsen ja immer wieder nach und da werden ja auch hier gerne so junge Leute irgendwie protegiert.
Da werden junge Leute protegiert, aber ich finde, was man von der Klassik da wirklich lernen kann, ist wirklich eigentlich eine Abwesenheit von Altersdiskriminierung, wie man sie vielleicht in anderen Stilistiken findet. Insofern, eigentlich, da gibt es eher eine Jugenddiskriminierung, weil als guter Komponist sollte man ja eigentlich schon so 150 Jahre tot sein, oder?
Ja,
sonst,
eigentlich schon.
Sonst geht da karrieremäßig eigentlich nichts.
Ja, du fällst ja gar nicht mehr in das Genre.
Ja, genau.
Das ist ja ein Ausschlussverfahren. Das
ist eigentlich jugenddiskriminierend.
Also, ja, genau. Du bist ja gar kein Klassiker, wenn du nicht vor 150 Jahren gestorben bist.
Genau. Und da natürlich muss man sagen, so ein Orchester ist ja so eine Art Mehrgenerationenhaushalt, oder?
Weil
in einem Orchester, das sind ja so eine Art, ähnlich eines Beamten zu stellen, auf Lebenszeit gerne. Da kommt man als junger Mensch rein und dann kommen immer die neuen Kollegen und werden da eingearbeitet und lernen von den Alten. Ich glaube, in der Klassik gibt es ja zum Beispiel auch immer diese Idee von, wir lernen von den Alten. Oder keine Ahnung, Martha Argerich, die macht immer einmal im Jahr in Hamburg, da habe ich jetzt wieder plakatiert gesehen, gibt es so ein Fest, Kammermusikfestival, wo sie dann junge Bands kuratiert und so, was es so in der Popmusik gibt. Ihr alten Säcke, könnt uns gar nichts mehr sagen, wir machen jetzt unseren Kram. Das ist ja in der Klassik undenkbar, oder?
Ich weiß es nicht genau, aber du magst recht haben. Ich dachte nur, altersdiskriminiert. Du hast doch gerade eigentlich von einer Altersdiskriminierung nach unten gesprochen in der Rockmusik. Also eigentlich du hast doch gesagt, da werden nur noch alte Leute gebucht und da werden doch die jungen Leute altersdiskriminiert. Jugenddiskriminiert.
Eben in der Popmusik. Full Circle. Ja. Also das weiß ich nicht ganz genau. Also ich glaube, wenn man dann in der zweiten, dritten Reihe guckt bei so einem Hurricane Festival, da werden schon noch jüngere Leute auf der Bühne stehen. Da geht es mir jetzt eher darum, dass vor allen Dingen auch alte Leute in der Rockmusik bei einem Festival für junge Leute auf der Bühne stehen. Und das wäre ja zu Jimi Hendrix Zeiten undenkbar gewesen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, mittlerweile dominieren sie diese Line-Ups.
Genau, das war meine Beobachtung. In der Jazzmusik würde ich sagen, ist es auch eher wie in der Klassik, ne? In der Jazzmusik auch so eine starke Idee von alte Meister, Traditionspflege, auch so dieser Aspekt des lebenslangen Lernens.
Ist das so wie in der Klassik? Ich habe das Gefühl, das ist ja dieses Ninja-hafte.
Ja.
Das haben die Jazzmusiker eigentlich doch ein bisschen mehr gepachtet. Die Klassiker müssen ja interpretieren. Aber das hat sowas ja rein Technisches oft, also wenn man da drauf blickt. So während halt dieses Anreichern von Wissen, das wird ja im Jazz ein bisschen mehr hervorgehoben, würde ich sagen. Also klar, der Klassiker würde jetzt irgendwie aufspringen und sagen, nein, 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 das ist bei uns genauso. Aber da geht es ja eigentlich letztlich darum, dass das Stück mit natürlich in einem gewissen Selbstausdruck, aber halt möglichst fehlerfrei aufzuführen und technisch versiert und solche Sachen.
Ja.
So, diese Ebene gibt es in der Jazzmusik auch, aber zusätzlich gibt es halt dieses, ich bin der Super-Ninja, ich eigne mir immer mehr Wissen an und genau.
Genau. Naja, in der Klassik, das ist ja eigentlich ganz toll an der Klassik, da gibt es ja so eine Art Idee von Repertoire, was man hat. Das heißt, ich übe, was weiß ich, irgendein Chopin-Klavierkonzert. Das spiele ich wahrscheinlich schon im Studium, wenn ich Konzertpianist werden möchte. Und dann spiele ich es aber 10, 20, 30 Jahre nochmal wieder. Und dann spiele ich es vielleicht anders oder sowas. Na klar, ist das immer Interpretation. Genau, und diese Idee von so Repertoire, das wächst und besser wird und so. Das gibt es im Jazz natürlich so ähnlich, nur halt nicht bezogen auf ein spezifisches Repertoire, sondern man übt ein Leben lang, was weiß ich, über Rhythm Changes spielen oder sowas.
Ja.
Ne? Also man feilt die Improvisation immer weiter aus. Es ist aber, wenn man drüber nachdenkt, kommt es mir erstaunlich artverwandt vor.
Aber würde das der Klassiker so nach außen gehen, dass man quasi immer weiter an der Interpretation gearbeitet wird um quasi auch da eigentlich sowas wie Erleuchtung zu erlangen, weil das gibt's ja ganz schnell dann so im Jazz, diese Verwebung von sozusagen persönlicher Weiterentwicklung, Erleuchtung durch Wissen oder so, und auch dieses Intrinsische, ne, dass es halt quasi getrieben ist durch einen selbst und nicht durch etwas, was irgendwie auf Erwartungen beruht, quasi weil das Publikum oder das Programm irgendwie das irgendwie abrufen muss, sondern weil ich mir das halt ausgesucht habe. Also da sehe ich schon noch einen Unterschied.
Ich sehe da auch einen Unterschied. Also vor allen Dingen ist auch der Unterschied, ob du quasi in der Klassik Solist bist, der vielleicht sich sein Repertoire selber aussucht, oder ob du Tutti-Streicher bei den Herforder Philharmonikern bist. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Ich glaube, im Jazz gibt es natürlich dieses große Versprechen von Individualität. Ich halte das aber auch ein Stück weit für leicht gelogen, weil natürlich du im Jazz auch erstmal, um diese Individualität zu erringen, musst du trotzdem zwangsläufig diese Tradition erlernen. Mir fällt das immer wieder selber auf, wenn ich so Jazz übe oder sowas, dass ich schon ganz schnell in so ein Muster reingerate, wo ich denke, ah, kacke, ich müsste das jetzt eigentlich besser auschecken. Ich müsste jetzt nochmal studieren, wie der und der das gemacht hat. Und so. Und dann denke ich manchmal so, naja, so geil individuell ist Jazzmusik dann doch nicht. Weil so ein bisschen an einen selber man schon so den Anspruch hat von so einem, das Mindestmaß an Tradition und so. Und so Geläufigkeit, das will ich schon auch drauf haben. Cool, wer es macht, aber ich würde mich jetzt nicht so auf die Jazzbühne stellen und Donna Lee spielen und sagen, ich mache das aber so auf meine ganz eigene Art. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Bebop-Tradition zu tun oder sowas. Ich hätte schon den Anspruch zu sagen, okay, so ein bisschen brauche ich da schon den Zugang.
Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, irgendwie in der Jazzmusik gibt es da halt so eine Ebene, die halt frei agiert von Markt- und Außenwirkung. Und das weiß ich bei der Klassik zum Beispiel nicht so genau. Ich habe das Gefühl, da ist das immer auch noch gekoppelt an, man redet tatsächlich ja in der Klassik auch von einem Markt, also von einem Konzertmarkt und solche Sachen. Und dann wird das Repertoire danach ausgewählt, was da irgendwie gerade gesucht wird und solche Sachen. Und ich habe das Gefühl, es gibt in der Jazzmusik, ich habe das in diesem Podcast auch schon mal verlautbaren lassen, irgendwie so eine Ebene, die sich auch in Bezug auf dieses, welches Repertoire eigne ich mir eigentlich an, was möchte ich eigentlich lernen, eine Ebene, die davon komplett losgekoppelt ist. Oder ziemlich losgekoppelt ist zumindest.
Ich würde das auch, wenn man jetzt so, was ist jetzt, wie wir das jetzt gemacht haben, quasi so Pop, Jazz und Klassik, auch wenn das natürlich zu drei total schwammige Kategorien sind, vergleicht. Also wenn man diese drei Bereiche vergleicht, würde ich auch sagen, die Jazzmusik ist am ehesten noch ein Spielfeld, wo man so sehr losgelöst vom Markt oder Verwertung seine Musik machen kann, weil auch gleich die Erwartungshaltung sehr niedrig sind. Mhm. Ne? Also das ist eh was ich irgendwie an der Jazzmusik ganz toll finde, wenn man das vergleicht mit den anderen Sachen. Wenn man Jazzmusiker werden möchte, ist einem so ein bisschen klar, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so die große Karriere. Also so finanziell oder sowas. Ich meine, das ist bei Popmusik ganz anders. Da tritt man
an, um Star zu werden.
Ja, da tritt man oft an, um Star zu werden. Und auch vielleicht auch sogar in der Klassik. Das ist natürlich ganz anders. Aber auch da hat man es dann vielleicht noch auf die Orchesterstelle abgesehen oder auf eine Solistenkarriere. Wobei ich tue natürlich den vielen Leuten Unrecht, die, was weiß ich, Klassik, sehr gut in Klassik sind, aber dann straight in die Pädagogik gehen oder sowas. Ist ja auch nicht so selten. Genau. Aber das ist, in der Jazzmusik ist es halt sehr gut möglich. Und das schiebe ich auf diese niedrigen Erwartungshaltung.
Stimmt, ja.
Ich finde zum Beispiel auch eigentlich befreiend in diesem Umfeld der Jazzmusik, dass völlig klar ist, man führt so eine Art Patchwork-Existenz. Es ist völlig klar, dass man nur im absoluten Ausnahmefall als Jazzmusiker von seiner einen Band leben wird. Und das wahrscheinlich auch nicht ein Leben lang.
Ja, genau. Das war ja auch schon immer so. Das ist irgendwie befreiend. Andererseits führt es natürlich auch dazu, dass man hin und wieder das Gefühl von, so, wenn halt jeder mit jedem spielt, weil es halt irgendwie aus ökonomischen Gründen notwendig ist, bildet sich natürlich sowas wie eine Band-Expertise manchmal nicht so richtig heraus. Das ist ja das, was man im Jazz tatsächlich so ein bisschen vorwerfen kann, dann in der Ausübung doch irgendwie zu sehr auf das Individuelle fokussiert zu sein, weil halt gemeinschaftlich eigentlich nichts zu reißen ist.
Ja, das muss man natürlich irgendwie sagen. Da ist vielleicht die Popmusik auch der beste Bereich, wenn man da wirklich was komplett Neues machen möchte scheinbar, ne? Also wir haben ja quasi gesagt, dann doch in der Jazzmusik und in der Klassik so dieses Traditionspflege, die alten Meister üben, man muss ganz viel üben und so. Das ist ja irgendwie im Pop nicht so wichtig scheinbar.
Und was meinst du mit, man kann da am leichtesten etwas ganz Neues machen? Du hast am ehesten Chancen darauf, sozusagen ästhetisch eine komplette Neuausrichtung zu gestalten, oder?
Na, es gibt da eine absolute Freiheit im Denken scheinbar. Also jetzt, was weiß ich, wenn wir jetzt mal so Beispiele aus so Popströmungen nehmen, die irgendwie so wirklich irgendwie neu waren, keine Ahnung, Hip-Hop, Punk oder elektronische Musik, Synthesizer, da gab es ja immer bei Zeiten eine angenehme Respektlosigkeit der Tradition gegenüber.
Ja, das stimmt.
Genau, und das ist irgendwie natürlich irgendwie was, das könnte Jazz und Klassik nicht so richtig bieten.
Nee, genau, wir hatten es gerade in der Jazzmusik beschrieben, woran das vielleicht liegen könnte, dass es da zum Beispiel zu wenig Kultur gibt für so die Gestaltung von eigenen Ästhetiken aufgrund der Art und Weise, wie diese Musik ausgeübt wird und wie man da vielleicht auch von ökonomischen Sachzwängen abhängig ist. In der Klassik sowieso klar, hier wird nichts Neues ausprobiert, dann bist du nämlich einfach nicht mehr im Genre. So.
Ja.
Und genau, das können wir vielleicht von der Popmusik lernen. Ich glaube, Luca hat es zu mir auch mal gesagt, als er irgendwann, der ist ja sehr offen gegenüber frei improvisierter Musik und moderner Jazzmusik und irgendwann meinte er so, ich habe das alles gehört. Das ist nicht so, dass du irgendwie, wenn du dich die ganze Zeit mit so Musik befasst, die den Anspruch hat, eigentlich sich bei jedem Ton neu zu erfinden, dass du das Gefühl hast, so, oh wow, hier habe ich aber wirklich ein komplett neues Klangerlebnis. Und meinte dann irgendwann auch so, eigentlich so die größten Neuerungen, die er dann so entdecken konnte, waren so in dieser Zeit der Hochphase der Indie-Musik, so wo er das Gefühl hat, oh, da gibt es immer wieder neue Ästhetiken zu entdecken und neue Spielweisen und so. Also tatsächlich, das könnte sein, dass wir jetzt über eine bestimmte Phase der Popmusik reden, die uns da vielleicht auch geprägt hat, aber da war vielleicht sowas wie ein Progress am ehesten erkennbar, also in der eindeutigen Herausstellung von so einer Spielästhetik, klanglichen Ästhetik und sowas.
Ja, also ich würde da sagen, dass Luca als Millennial irgendwie die Indie-Pop-Phase als besonders innovativ wahrnimmt, liegt natürlich an seinem Alter, weil er in der Zeit das irgendwie die aktuelle Popmusik der Zeit war. Aber ich glaube, dass jüngere Leute oder ältere Leute jeweils zu ihren prägenden Zeiten da mehr Innovation wahrnehmen. Nur ich finde das Beispiel ganz gut dafür, dass man einfach in Popmusik deutlich mehr Innovation finden wird als in Jazzmusik.
Die Jazzmusik ist ja erstmal ein gewagter Take. Wenn du das jetzt vergleichst mit neuer Musik oder frei improvisierter Musik, da würde man ja denken so, oh, da wagen die Leute wirklich etwas. Und da meint, also das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber wenn man sich das eine Zeit lang reinzieht, kann man da auch wiederholende Ästhetiken feststellen und auch sozusagen Klischees, die bedient werden. Das ist eigentlich, finde ich, ganz interessant, so dass halt die Musik, die sich da besonders offen gibt, auch nicht frei ist von so einer ästhetischen Festgefahrenheit. If that's a word, I don't know.
Ja, ich glaube, das ist ja nun mal einfach auch die große Stärke von Popmusik, ist die Zeitgeistigkeit.
Ja.
Und das kann einfach Jazzmusik gar nicht leisten, glaube ich, weil da einfach dieser Anteil an Tradition und so groß ist. Und auch an bestimmten Spielprinzipien, das lässt sich gar nicht ausgleichen.
Nö, ist auch der Anspruch an eine moderne Jazzband, junge Jazzband ist ja auch immer der, dass sie zum einen irgendwie flippig und modern sein soll, aber die Tradition nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist ja tatsächlich etwas, das würde man ja in der Popmusik niemals formulieren als Wert der Musik. Ja, jetzt sind wir ja mittendrin eigentlich in der Frage, was können wir eigentlich voneinander lernen, wir Musiker? Ja. Wenn wir die großen Säulen als solche beschreiben, Jazzmusik, Popmusik, Klassik, so, das ist ja die musikalische Ökumene, die wir hier vorantreiben. Wir wollen alle voneinander lernen. Und da würde ich sagen, also wenn ich mir jetzt darüber Gedanken drüber mache, so von Pop und Jazz können ja von der Klassik zum Beispiel die Vorbereitung ganz gut abgucken. Also ich meine, die ist da ja wirklich zu Ende gedacht. Ich meine, im Jazz gibt's das irgendwie auch. Da muss man ja auch quasi ohne Proben zum Gig kommen oder ins Studio oder so. Das heißt, da musst du auch gut vorbereitet sein. Aber also die Genauigkeit generell in der Klassik ist ja etwas, ja genau, da würde ich schon sagen, kann sich sowohl in der Jazz als auch erst recht in der Popmusik so ein bisschen was von abgucken.
Absolut. Ich meine, das Interessante ist ja auch, dass wenn man in Klassik gut ist, dann hat man auch zwangsläufig sich so einen Überrüstzeug geschaffen. Das heißt, eigentlich, ich unterstelle eigentlich allen Klassikern, die können auch ganz gut üben. Das ist ja auch so eine Kunst für sich.
Auf der anderen Seite hat dann, was die Klassik wieder vom Jazz oder vielleicht auch vom Pop lernen kann, ist ja das Potenzial des Notenlosen und der Flexibilität. Mhm. Also quasi nicht an irgendwie den Vorbereitungen festzuhalten oder das, was man da jetzt irgendwie sich ausgedacht hat in der Vorbereitung und glaubt, richtig zu machen, weil ja jede Gegebenheit, jedes Konzert, jedes Aufeinandertreffen mit anderen Musikern wieder anders ist. Und da bringen Popmusiker und Jazzmusiker natürlich eine Flexibilität mit, die die Klassiker dann vielleicht nicht haben. Aber das kommt natürlich auch von Fall zu Fall an. Aber es ist in der Musik nicht so angelegt.
Nee, genau. Wobei ich da einen Gedanken hatte. Ich finde eigentlich, also quasi dieses spontane Gestalten, was weiß ich, on the fly ein Beat, ein Begleitpattern machen und sowas. Das ist natürlich das für Jazzer ganz normal. Es gibt aber auch viele Bereiche der Popmusik, wo man eigentlich agiert wie ein Klassiker. Das heißt, man hat einen super festgelegten Part, also eine Basslinie, sagen wir, oder sowas, oder einen Keyboard-Sound oder sowas, oder einen ganz klaren Groove, und der muss genauso sein, der gehört zum Stück, und da gibt's dann auch nicht viel Abweichung.
Ja.
Also eigentlich finde ich, dass die meisten Popmusiker oder auch Leute, die in Band spielen und seit, was weiß ich, Jahrzehnten dieselben Songs spielen, die spielen sie oft dann auch immer gleich.
Ja.
Also quasi, diese, da ist eigentlich der Popmusiker auf dem Klassiker näher. Und ich kenne auch Popmusiker, die sich quasi ähnlich akribisch vorbereiten auf ihre Gigs wie Klassiker.
Ja.
Nämlich super akkurat ihre Parts lernen und so. Klar, du musst als Popmusiker eher nochmal selber dir irgendwie eine Begleitpattern ausdenken oder sowas. Aber sonst ist Jazz da eigentlich am weitesten draußen.
Ja.
Merkt man übrigens, finde ich, auch oft, weil Jazzmusiker sind nicht unbedingt die besten Popspieler.
Nee, stimmt.
Also woran liegt das deiner Meinung nach, dass das, oder was fällt dir da auf, warum sie es nicht sind?
Das ist für mich ehrlich gesagt ein Rätsel. Also, aber ich habe das Gefühl, in der Jazzmusik ist man teilweise so sehr in einer Spielästhetik verhaftet, eine, die ich sehr, sehr schätze und auch als das absolute Optimum des musikalischen Miteinanders verstehe. Aber trotzdem, das bringt auch leider eine Unflexibilität mit, was halt das Spielen anderer Musik angeht. Also es geht natürlich auch wieder nicht für alle, aber wenn da Jazzmusiker so sehr drin sind und dahingehend keine Erfahrung hat, ist nicht so, dass sie automatisch irgendwie gut Popmusik spielen können. Das ist mir auch schon oft aufgefallen und so. Und oder teilweise dann, dass irgendwelche Sheets erstellt werden, dann auch von Jazzmusikern, um halt so ein Popstück zu kommen,
ja,
wo man auch merkt, so, nee, darin liegt die Wahrheit halt auch nicht. So.
Ja,
so.
Ja.
Sondern es ist natürlich dann auch noch irgendwie ein Gefühl, was irgendwie mitgebracht werden muss, auch so ein gewisses Maß an Erfahrung und so, was halt nicht im Notentext, da sind die Jazzmusiker oder sie könnten mal schnell so ein Sheet irgendwie schreiben, damit sie irgendwie durch die Form kommen und so, aber da allein liegt die Wahrheit auch nicht begraben. Ja, ganz interessant zu beobachten. Ich habe da keine richtige Erklärung für. Ich glaube, es ist eine andere musikalische Praxis, die einen anders schult, also einfach Musik zu spielen. Kannst du es ja vielleicht ganz einfach beschreiben mit dem Backbeat, also des Schlagzeugers. Also das finde ich immer so ein entscheidender Unterschied, dass halt wie das Schlagzeug verstanden wird in der Begleitung, der Backbeat, der gerne ja auch über allem anderen stehen darf. So, also der ist ja quasi oftmals das, was am präsentesten ist in der Popmusik, während du halt in der Jazzmusik ganz klar groß wirst, wenn du da drin verhaftet bist, mit so einem, das Schlagzeug muss sich einfügen, also kann natürlich auch rausstechen und so, aber es gibt da eine große Dynamik, die das Schlagzeug mitbringt und solche Sachen. Also das sind so Sachen, die man, glaube ich, nur durch die Praxis irgendwie lernt, wie man diese Spielweise bedient.
Ja, ich bemerke, das ist irgendwie was, auf jeden Fall, was man toll von Popmusik oder songbasierter Musik lernen kann, dass es auch eine gewisse Freude macht oder eine tolle Art von Gestaltung ist, quasi ein Song zu spielen. Und das heißt auch, der hat einen dynamischen Bogen, der lebt vielleicht auch von Simplizität und von Auslassung. Und auch vielleicht von Sachen, die, ja, keine Ahnung, nicht überkomplex sind, die irgendwie passen. Da geht's ja auch immer darum, geschmackvoll ist ja immer so ein bisschen auch teilweise ein nerviger Begriff, wenn es so um das Arrangieren von Popmusik geht. Aber dass man halt nicht seinen Crazy Fusion Phil spielt, den man diese Woche geübt hat, was ja im Jazzclub total okay ist. Ich kann zu einem Jazz-Gig gehen und sagen, ich beschäftige mich gerade mit 7/5. Und dann ist es auch okay, wenn ich das so in einem gewissen Rahmen einbringe in mein aktuelles Spiel. Du kannst aber, du bist halt ein bisschen fehl am Platz, wenn du halt zu einer Pop-Session kommst und dann sagst, ach übrigens, 7/5 habt ihr schon mal gehört.
Jetzt Coltrane Changes.
Und so. Genau. Ja, ja. Beziehungsweise, ich muss auch sagen, dass ich bei Zeiten teilweise, wenn man in so Pop-Kontexten spielt mit Leuten, keine Ahnung, die sehr gerne komplexe Musik spielen und vielleicht denen so ein bisschen das Gefühl dafür fehlt, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ja, das kann den Ablauf auch teilweise mal so ein bisschen stören, ist mein Eindruck. Also ich finde, da werden manchmal Entscheidungen getroffen, die, finde ich, für den Song nicht die besten sind. Aber das ist halt wirklich das ist eine Denkweise, die gibt es dann eher in Pop- und Songbasierter Musik.
Ja.
Wobei, das, wie gesagt, das verschmilzt alles. Es gibt das auch in Jazz und so. Ich rede immer nur so über Tendenzen und Verallgemeinerungen. Ne?
Genau. Und auch die Jazzmusik, ich beobachte das auch, ist ja nicht frei von Leuten, die zum Beispiel Noten auf die Bühne stellen.
Ja, genau.
Und teilweise sehr dran kleben müssen, vor allem in den Themen und so. Da würde ich halt einfach immer sagen, das kann man von der Popmusik lernen. Das sieht halt einfach doof aus. Das sollte man allein deswegen nicht machen. Und was wir Jazzmusiker, wenn ich mich jetzt da mal zu identifizieren darf, und Klassiker vielleicht von der Popmusik lernen kann, ist einfach der Auftritt.
Ja, die Bühne, absolut, ja.
Genau. Ja. Und der Look. So.
Ja.
Genau, es spielt offensichtlich für Klassiker und Jazzmusiker keine Rolle, dass das halt einfach so ein Notenpult oder ein Notenständer irgendwie einfach sich nicht so richtig macht auf der Bühne. Und dass das irgendwie auch ein bisschen komisch ist, wenn da die ganze Zeit hingeguckt wird auf so ein Blatt Papier und so. Dass man halt vielleicht, genau, in der Performance, in der optischen Gestaltung des Abends vielleicht sich ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren kann, als halt die ganze Zeit in eine Richtung zu gucken und so. Das lernen wir in der Popmusik. Und da kann sich Jazz und Klassik gerne eine Scheibe von abschneiden.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist natürlich auch irgendwie was. Natürlich gibt es auch irgendwie coole Bühnenpräsenzen oder Show-Elemente auf Jazz- und Klassikbühnen. Oder gab es bei Zeiten irgendwie ja, so richtig. Also ich will jetzt irgendwie Billie Holiday nicht unterstellen, dass sie irgendwie keine coole Bühnenpräsenz hatte. Oder
die hat auch nicht nach Noten gespielt.
Ja, ich habe neulich so ein Dexter Gordon Live-Video gesehen. Also so eine Filmaufnahme, glaube ich, aus Dänemark, wo er so ultra cool seine Ansage macht und man denkt, oh, das ist aber lässig. So viel, ja. Das sehe ich ja heutzutage eher nicht im Jazzclub, so eine Art von Lässigkeit, dachte ich. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was da die Popmusik an Tradition zu bieten hat. Ne? Also die Popmusik geht ja eigentlich, wenn man in die 50er Jahre guckt, bei Chuck Berry und Elvis. Und dann, wir haben über Mick Jagger gesprochen. Also ein Ding bei Mick Jagger ist halt auch einfach die Bühne, der ja. Chicken Dance. Der Random Clap, ohne den keine Bühnenpräsenz. Und klar, und das ist heute natürlich, bei diesen ganzen Mega-Shows ist das einfach durchgespielt. Das kann ja. wirklich nur die Popmusik.
Ja.
Also auch irgendwie ein Charakter sein auf der Bühne. Das gibt's in der Klassik natürlich, in der Oper. Aber also jetzt für die älteren Leute, so keine Ahnung, Ziggy Stardust, David Bowie. Also die Möglichkeit, ein Charakter auf der Bühne zu sein, das ist im Jazz ja zum Beispiel gar nicht vorgesehen.
Ja, nicht so richtig. Ne? Also ist natürlich auch klar, die Leute sind beschäftigt damit, ihre
Skalen zu üben.
Ja, und aber auch natürlich dann in dem Moment sind sie sehr mit ihren instrumentalen Fähigkeiten beschäftigt, sowohl in der Klassik als auch in der, da wird ja auch was anderes abverlangt, würde ich sagen, ne? Auf der Bühne. Ja, vielleicht hast du sogar mehr Freiräume in der Popmusik, wo du dir überhaupt ja. darüber Gedanken machen kannst, über das, was mache ich hier eigentlich sonst so mit meinem Look oder wie ich aussehe und mit meiner Mimik und dergleichen, ja.
Aber das ist halt auch Teil der zeitgeistig von Popmusik und der Nähe an dem Lebensgefühl, dass da halt auch so performativere Aspekte dazukommen, die jetzt im Jazz einfach nicht so präsent sind. Natürlich kann Jazz auch immer poppig sein. Die Klassik hat das natürlich auch, aber dann nur immer in einem ganz klar getrennten Bereich Oper. Da wird ja gespielt, natürlich.
Ja, genau.
Oder natürlich immer wieder Wagner. Ich muss jede Folge einmal Wagner sagen.
Genau, in der Oper gibt es diese Rampensäue natürlich. Ist irgendwie angelegt in der Art und Weise, wie das Format gestaltet ist. Aber ich würde ja auch sagen, was Jazz und Klassik auch von Pop teilweise lernen können, nicht immer, aber das Potenzial ist da, sein Schaffen möglicherweise nicht zu überhöhen. Also es gibt ja diese Beiläufigkeit, die Popmusik behaupten kann, die ja sehr erfrischend sein kann. Das beobachte ich auf jeden Fall in der Klassik und im Jazz schon so, dass es da den Protagonisten oft deutlich schwerer fällt, die eigene Performance nicht zu überhöhen, zu ernst zu nehmen und so. Ich denke, Popmusiker tun das auch, aber ich mag die Behauptung in der Popmusik, dass es halt alles manchmal auch mit so einer gewissen Beiläufigkeit passieren kann. Ich mag es ehrlich gesagt auch, wenn das im Jazz passiert. So, aber ich beobachte oft, dass es halt diesen Protagonisten deutlich schwerer fällt. In der Art und Weise, wie über die Musik geredet wird. In der Klassik ist es genauso. Also es ist eine Wahnsinnsüberhöhung.
Also meinst du das, also du hast das Gefühl, der Pop nimmt sich nicht so ernst oder was?
Er kann es zumindest behaupten. Ich glaube schon, dass der Pop sich ernst nimmt, aber ich mag die Beiläufigkeit, die Popmusik behaupten kann. Ich meine ja, das fällt den Jazzmusikern und Klassikern deutlich schwerer, wenn sie zum Beispiel über ihre Musik reden. Ich finde, die Höchste Eisenbahn ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie zum Beispiel wie so eine Band wirkt, das so nach Lust und Laune heraus nebenbei da Großartiges schaffen kann. Also was dadurch wird es ja nicht weniger eindringlich, sondern vielleicht sogar eher noch besser. Dass man das Gefühl hat, so das kommt, also beziehungsweise da wird ja so eine Art, das, was oft als authentisch beschrieben wird, finde ich, dadurch irgendwie sehr gut transportiert. So, dass man so, ja, das machen die halt einfach, ohne dass halt erstmal groß erklärt werden muss, warum, mit welcher Intention und solche Sachen. Ne? Also das finde ich, das geht in der Popmusik besonders gut.
Ja. Genau, und in der Jazz und Klassik, da würde man auch eher, muss man sich natürlich immer abgleichen mit diesen ganzen Titanen und warum man selber jetzt nochmal eine Bach-Einspielung macht und so, ne? Das ist dann, vielleicht ist da auch mehr Ballast, historischer Ballast.
Ja, möglich. Ja, genau. Trotzdem nehmen sich natürlich Popmusiker auf ähnliche Art und Weise ernst und wichtig, wie das auch andere Musiker tun. Aber genau, die Außenwahrnehmung ist eine andere und ich finde, davon kann man lernen.
Wie ist denn das mit diesem, das ist, finde ich ja auch was, was irgendwie die Popmusik macht und Jazz und Klassik nicht so, die Produktion so richtig als Mittel der Kunst zu benutzen. Also ich finde, das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Ich bin ja auch wirklich großer Fan von echt gespielter Musik und mich nervt auch dieses ganze Geschnibbel und diese Studioperfektion und die, wie sich dadurch Hörgewohnheiten ändern. Aber man muss natürlich sagen, die Popmusik hat dann spätestens irgendwie mit den Beatles und den Beach Boys und sowas quasi das Album als Kunstwerk auch wirklich richtig erfunden. Das hat die Jazzmusik nicht gemacht. In der Klassik ist natürlich auch die Tonaufnahme vor allen Dingen erstmal irgendwie ein Abbild des Werkes, aber eine Version, während in der Popmusik das Album ist die Version.
Ja, das stimmt. Also es gibt wenig Beispiele im Jazz, die sozusagen die Produktion ähnlich wichtig nehmen oder auch in die Erzählung über das Album mit einbringt oder so, so dass es auch irgendwie deutlich werden würde oder nachvollziehbar für den Hörer werden würde, während du das halt in der Popmusik natürlich besonders gut nachvollziehen kannst, so, ne? Also die Studioarbeit. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, also dass es halt einfach sich nicht so gut erzählen lässt. Es gibt auch in den Nullerjahren ja so Versuche, das so mit einzubringen. Da hat dann irgendwie The Bad Plus mit Chet Blake von den Pixies, der Produzent, gearbeitet und irgendwie da viel drüber erzählt, wie die zusammengearbeitet haben. Und dieses Album GIF ist ja wirklich auch, hat ja eine besondere Ästhetik, also in der Art und Weise zum Beispiel, wie es komprimiert ist, so, also so total weit vorne, total laut, eigentlich wie so eine Art Pop-Album klingen soll, gar nicht so räumlich, wenn du so willst. Ja, unser Lieblingsbeispiel ist natürlich, meins zumindest, ist natürlich immer Lago von Brad Mehldau, wo sehr viel über das Studio und über den Produzenten geredet wurden. Aber die Beispiele sind sehr, sehr wenig und selten. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass sich das einfach nicht so gut erzählen lässt. Weil am Ende hängt die Jazzmusik ja auch daran, dass man die halt einfach zusammen in einem Raum spielt, fertig. Und dann nimmt das halt irgendwer auf. Du kannst halt über Overdubs und dann sind wir nochmal dahin gegangen und dann nochmal da ins Studio und so. Da kann man, also das ist ja viel mehr Teil des Hörbaren in der Popmusik, oder? Würdest du nicht sagen,
dass ich finde eigentlich dann, also GIF und Lago, merkt man ja, wie dünn es wird, wenn man das mit Sgt. Pepper und Pet Sounds vergleicht. Ich würde ja sogar so weit gehen, wenn es irgendwie zu produziert ist, ist es irgendwie kein Jazz mehr oder ist es irgendwie, also ja, genau. oder beziehungsweise vielleicht kann es auch noch Jazz sein, aber viele Aspekte, die halt an Jazz interessant sind, die lässt man dann quasi über die Reling springen, über die Schippe springen.
Ja.
Genau, und das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde auch, Jazzmusik muss das nicht können oder Klassik. Aber das ist halt einfach dann schon toll an Popmusik, dass die Popmusik uns einfach auch so diese Alben gebracht hat.
Ne? Ja.
Diese großen Albenerzählungen und auch diese Klangwelten überhaupt. Also das ist einfach im Jazz weniger. Es geht auch, ich möchte jetzt irgendwie niemand, der irgendwie so, ich möchte jetzt niemand absprechen, dass er irgendwie keinen Jazz macht, nur weil er einen Synthesizer und Overdubs benutzt. Aber klar, du weißt, was ich, also.
Ich weiß, was du meinst. Ja. In der Klassik wurde es ja so ein bisschen aufgehoben durch die Neoklassik, die dann sich da reingezeckt hat und halt sehr viel.
Das ist so
viel
geil, dass du wirklich Neoklassik nicht als Popmusik, sondern hier unter Klassik einsortierst.
Moment, lass mich doch mal ausreden. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Lass mich diesen Punkt zu Ende führen, denn du wirst mir gleich zustimmen. Natürlich ist Neoklassik Popmusik. Trotzdem haben sich die Klassiker in der Hinsicht damit auseinandersetzen müssen, wie diese Musik vermarktet wird. Denn sie richtet sich ja, das muss man ja ehrlich keinshalber sagen, auch so ein bisschen in dieselbe Biedermeier-Richtung, in die sich teilweise Klassik auch richtet in der Hörerschaft. Und es ist tatsächlich so, dass dann die Neoklassik, die natürlich geprägt von der Popmusik, sehr viel über Produktionsprozesse dann auf einmal redet, den Klassikbetrieb dahingehend beeinflusst hat, dass auf einmal dort auch solche Alben produziert wurden von renommierten Klassikstars, die dann zum Beispiel auch mal das Filzklavier ausprobieren oder halt in ähnliche Studios gehen und so. Und man hat schon bemerkt, dass da irgendwie auf jeden Fall ein darauf zugehen. Ich habe auf jeden Fall bemerkt, dass darauf eingegangen wurde. Und zwar über den Schritt Neoklassik, aber natürlich letztlich kommend aus der Popmusik, dass man halt irgendwie sozusagen den Produktionsprozess Teil der Geschichte zum Album machen kann.
Ja. Also wo natürlich die Klassik so ein bisschen produzierter, popmusikalischer wird, ist ja im Bereich Filmmusik. Da haben wir es ja zum Beispiel oft, dass wir so einen Hans Zimmer Soundtrack haben, Orchester, 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 klingt ja irgendwie nach Klassik, klingt nach Korngold, erstmal nach Hollywood-Tradition, John Williams, aber dann merkt man im nächsten Moment, ah nee, es ist ja viel fetter, das ist ja viel repetitiver, keine Ahnung, irgendwie durchsetzungsfähiger, und da wird nämlich dann auch mit Samples gearbeitet und mit Fatness und Studio und Produktionstechniken. Also da hat quasi, gibt es so ein Grenzbereich, ne?
Ja, und Filmmusik eher Klassik oder eher Pop?
Ist keine Ja-Nein-Frage, weil es gibt Filmmusik, die lehnt sich an klassischer Ästhetik an, und Filmmusik, die lehnt sich an Pop oder moderne Elemente an. Es ist natürlich, man könnte, also, wenn man den Punkt machen will, dadurch, dass die Filmmusik steht in der Tradition der Bühnenmusik, Oper, Theater, weißt du, vielleicht eher der symphonischen Dichtung, also Musik zu etwas dazu, müsste man vielleicht irgendwie sagen, sie ist eigentlich näher an der Klassik, weil sie nicht wie in der Popmusik in der Songtradition steht.
Ja.
Aber natürlich ist es ist jetzt nicht eine, keine Ahnung, eine John Carpenter-Musik ist jetzt keine Klassik, das ist halt Synthesizer-Filmmusik, die klingt dann eher nach Popmusik, ja.
Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ist ein anderes Verhältnis zur Kritik. Die Klassiker haben, glaube ich, ein sehr, sehr, ja, sag mal, intimes Verhältnis zur Kritik. Das hat, also es ist nicht so, dass Pop- und Jazzmusiker, das denen gänzlich egal wäre, was über die gesagt würde, aber es gibt einen größeren Freiraum, dass man sozusagen sagen kann, ja, das ist mir nicht so wichtig. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so Klassikern zuhört und also diese Art und Weise, wenn sie sozusagen von der Bühne kommen und dann haben sie eine falsche Note gespielt und dann sagt das irgendein Lehrer und so. Es gibt so ein ganz, ganz krass intimes Verhältnis zu den Kritikern, mit denen sie sich umgeben. Und das Potenzial gibt es zum Beispiel im Jazz ja auch, dass es irgendwie sehr toxisch sein kann. Mhm. Aber da gibt es immer noch die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, so, ach, ist mir jetzt egal. So,
ja.
Oder beziehungsweise ich habe mich halt anders entwickelt oder die und die Gruppe möchte ich eh nicht erreichen, die diese Kritik äußern und so. Das fällt den Klassikern deutlich schwerer. Da können sie von uns lernen.
Ja, wobei, genau, und in der Popmusik ist der Kritiker dann ja vor allen Dingen die Masse, weil da kannst du ja immer sagen, so Til Schweiger, Uwe Boll-Style, mir auch egal, die Leute gucken's, die Leute hören's, mir doch egal, was die Kritiker sagen.
Ja.
Ne? Interessant, ja, stimmt.
Und sonst, was Pop und Klassik noch vom Jazz lernen könnte, ist vielleicht das, das hatte ich, glaube ich, schon sehr oft gesagt in diesem Podcast. Ich sage es jetzt gerne nochmal, weil es wieder passt, dass sie Jazzmusik tatsächlich Musik spontan am Raum ausrichten kann. Das würde ich sagen, kann sie in einer Art und Weise, wie das Popmusikern und Klassikern deutlich schwerer fällt. Und ich denke, da könnte man tatsächlich von denen lernen, weil auch, ich denke, in Ansätzen passiert das eh, aber ich glaube, man kann das noch mehr ausreizen. Also wenn eine Popmusik in der Elbphilharmonie stattfindet, auch mal darüber nachzudenken, ob man nicht wirklich grundlegend was ändert in der Art und Weise, wie man die Popmusik gestaltet. Oder in der Kirche oder so, ne?
Ja.
Also in der Art, wie man die Performance gestaltet. In der Jazzmusik ist es irgendwie angelegt und vollkommen normal, dass das in der Performance passiert. Da kann man sich was von abgucken.
Genau, das ist auch so ein bisschen, das finde ich auch so ein bisschen die Schattenseite der Produktion in der Popmusik, also dieser produzierten Musik, dass man sagt, das muss jetzt live genauso klingen wie auf Platte. Aber das haben wir auch schon tausendmal besprochen. Aber genau, das fällt dann natürlich auch rein. Was ich wirklich an den Klassikern bewundere, als jemand, der eher Pop und Jazz sozialisiert ist, ist dann doch, du hast es vorhin schon mal auf den Bezug der Vorbereitung gemünzt, diese Genauigkeit, ne?
Ja.
Und das, finde ich, steckt aber zum Beispiel auch in der Kompositionsarbeit. Ich merke das immer wieder so klar, so man im Jazz, da man lernt so seine Skalen und man kann seine Akkorde, man kann sich auch harmonisch frei bewegen. Ich finde dann aber so bei den Klassikern immer interessant, wenn man sich dann wirklich mal mit, ja, also Kontrapunkt kennt ja jeder als Stichwort, aber auch so Kompositionstechniken und so, da merkt man, da gibt's dann doch eine größere Exaktheit. Also natürlich auf Kosten von Spontanität. Weil natürlich eine Fuge improvisieren ist nicht so einfach wie ein schöner Chorus Summertime. Aber dafür gibt es dann da so eine sehr starke Detailliertheit.
Und dadurch wird das Werk natürlich auch wieder wichtiger. Und vorhin hatten wir den Popmusikern ja zugesprochen, dass das, also ich zumindest, dass das irgendwie so cool ist, dass die halt so diese Beiläufigkeit, dieses Schnodderige ganz gut behaupten können. Ich glaube, das wird dadurch natürlich ein bisschen torpediert durch diese Exakte und diesen Anspruch halt, Dinge möglichst akkurat zu machen. Andererseits könnte man es den Klassikern wieder zusprechen, ne? Dass so die musikalische Ernsthaftigkeit ja auch etwas ist, wovon der Pop wieder lernen kann.
Ja, sicherlich. Und du hast aber auch recht mit der Behauptung, im Pop wird ja natürlich dann trotzdem 2 Jahre an der Kickdrum rumgedreht und nachher erzählt. Das war alles spontan. Aber ja, genau.
Dieser Podcast.
Ja.
ist von euren Zuwendungen abhängig. Wir bedanken uns bei der Hörerin des Monats, Lisa, vielen Dank. Sie hat sich mal wieder voller Erfolg aus der Schwarzhörerschaft befreit. Ihr könnt es ihnen gleich tun. Schaut einfach in unseren Shownotes nach, wie finanzielle Unterstützung hilft uns dabei, ihn am Laufen zu halten, ohne dass die Kosten ins Exorbitante steigen. Ansonsten sollten wir dazu sagen, dass wir nicht nur ganz fantastische Podcaster sind, die euch durch den Tag geleiten, sondern nein, wir sind tatsächlich auch Musiker. Wir spielen richtig Konzerte und all diese Konzerte könnt ihr sehr gerne besuchen. Zum Beispiel spielen Felix und ich in einer Band, die heißt Lambert. Das ist eine super Band. Wir sind ausgiebig auf Tour im September. Da spielen wir zum Beispiel in München im Live Evil. Ab dem 17.09. geht's los. Dann Jena, Trafo, Leipzig, Ute Konnewitz, Hannover, Pavillon, Dortmund, Domizil, Köln, Kulturkirche, Darmstadt, Zentralstation, Freiburg, Jazzhaus Festival, Dornbirn, Spielboden, Nürnberg, Marterkirche, Dresden, Tonne. Dann geht's nach Dublin. Das zähle ich jetzt mal nicht auf. Und irgendwann sind wir wieder zurück in Deutschland. Bielefeld, Süsterkirche und Bremen, Haus im Park. Da kauft ihr euch am besten jetzt sofort Tickets für. Das ist sehr wichtig für die Planungssicherheit. Wenn ihr eh hingehen wollt, macht es mehr Sinn, sie jetzt zu kaufen, als wenn ihr sie erst eine Woche vorher kauft. Wir haben das an anderer Stelle schon oft beschrieben, warum das so wichtig ist. Hört einfach all unsere Folgen nochmal nach, genauso wie unsere Playlist, die auch in den Shownotes zu finden ist, wo wir all die Musik, die wir in unserem Podcast referenzieren, auflisten. Akribisch genau. Außerdem sollte ich noch sagen, dass Felix in einer Band spielt, die heißt Die Höchste Eisenbahn und auch die ist live zu erleben. In der nächsten Zeit. Kannst du kurz sagen, wo und wann?
Zum Beispiel 10.7. Rostock. Du hast den Bann gebrochen. Jetzt werden hier nicht nur die Städte gesagt, sondern auch die langweiligen Veranstaltungsorte dazu. Da müsst ihr jetzt durch.
Dafür habe ich die Daten ausgelassen. Ja.
Gut, 10. bis 12.7. in Rostock im Klostergarten Open Air. Kassel, Kulturzelt, Köln, Even Flow Festival. Dann im August in Darmstadt, Böbling, Kaiserslautern, Hamburg, Leipzig, Berlin, Schleswig dann im September noch abschließend. Guckt das im Internet nach. Ich habe die Playlist um 2 weitere Folgen erweitert letzte Woche.
2 weitere Musiken?
Ja, ich habe 2 weitere Folgen in der Playlist abgedatet.
Ältere Folgen?
Ältere, nicht ganz so. Ich habe jetzt wieder von oben angefangen.
Ah, sehr gut.
Genau, das heißt, es geht stetig weiter. Das ist so eine Tätigkeit, die kann man, wenn man im ICE sitzt zum Beispiel und denkt, ein bisschen was Produktives könnte ich machen, aber nicht zu produktiv, dann macht man vielleicht einfach mal, ergänzt mal eine kleine Playlist.
Sehr gut. 12.7. sind wir noch in Lindau, habe ich vergessen anzusagen. Das ist ja schon bald. Könnt ihr auch vorbeikommen. Das ist am Bodensee, wunderschön da unten. Schon mal da gewesen am Bodensee? Herrlich. Lindau-Insel.
Aber nicht enttäuscht sein, da bin ich nicht.
Okay. Ja, haben wir noch irgendwie wichtige Sachen zu sagen?
Der Rest ist Schweigen.
Nein. Der Rest ist Schweigen. Wir verabschieden uns mit ökumenischen Grüßen.
Genau.
Wir haben wirklich viel voneinander gelernt heute. Wir stehen zwischen den Stühlen, muss man ja sagen, musikalisch. Also als was für Musiker, wenn du dich jetzt einteilen müsstest, siehst du dich an, erst Popper oder Jatzer oder doch Klassiker?
Das hört ihr nächstes Mal, wenn es wieder heißt LK Jazz Folge 164. Bis dann.
Tschüss. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.